Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenige Tropfen Blut reichen aus und man kann feststellen, ob ein Kind im Mutterleib das Down-Syndrom hat. Der Test bringt Gewissheit und zwar sehr früh in der Schwangerschaft. Er ist sicher und er erspart einen Eingriff, der zu Fehlgeburten führen kann. Die Untersuchung des Fruchtwassers zum Beispiel. Soll dieser Test also künftig von den Krankenkassen bezahlt werden? Auch wenn die Antwort medizinisch auf der Hand zu liegen scheint, Nathalie Detreux ist vehement dagegen. Nathalie ist 20, hat ein Down-Syndrom und macht gerade ein Praktikum bei uns hier im Deutschlandfunk.
Die Politiker sollen machen, dass die Krankenkassen den Bluttest von Down-Syndrom nicht bezahlen. Weil es das weniger Menschen mit Down-Syndrom auf der Welt gibt. Und das Down-Syndrom ist ja auch keine Krankheit oder was Besonderes. Und wir sind auch nicht krank, wir sind fast so wie wir sind. Von der Geburt schon an so. Und deshalb setze ich mich auch für Menschen mit Down-Syndrom ein.
Wie haben die Abgeordneten im Bundestag heute das Für und Wider gewichtet und abgewogen? Das erfahren wir aus unserem Hauptstadtstudio. Und aus London wollen wir wissen, wie es mit dem Brexit nach der Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung des Stichtages nun weitergehen könnte. Deutschlandfunk der Tag, heute mit Jasper Barenberg.
Wenn die Krankenversicherung invasive Methoden zur Feststellung von Trisomie 21 bezahlt, dann gibt es keinen Grund, nicht invasive Methoden nicht zu bezahlen.
Sollen Krankenkassen künftig Gentests für Trisomie bezahlen? Katja Dörner von den Grünen jedenfalls konnte diese Frage heute Morgen im Bundestag für sich klar beantworten. Aber sie machte auch deutlich, dass es insgesamt um sehr viel mehr geht.
Nur wenn Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft nicht länger diskriminiert werden und ihre Rechte selbstverständlich voll wahrnehmen können, dann können sich werdende Eltern auch wirklich frei entscheiden. Und darum muss es uns gehen. Eine freie Entscheidung für oder auch gegen eine Schwangerschaft, aber nicht für oder gegen dieses Kind. Ich bin davon überzeugt, dass es letztlich nicht entscheidend sein wird, wer welche Tests für wen bezahlt. Es ist entscheidend, ob werdende Eltern sich darauf verlassen können, dass ihr behindertes Kind ein gutes Leben hat und dass sie auch selber ein gutes Leben haben. Und dafür zu sorgen, das ist doch hier unsere Aufgabe.
2 Stunden haben sich die Abgeordneten für die Debatte heute Zeit genommen. 38 Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben sich zu Wort gemeldet. In unserem Hauptstadtstudio hat das Volker Findhammer verfolgt. Grüß dich, Volker.
Hallo Jasper.
Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Meiner war, quer durch die Parteien gab es natürlich Befürworter und Gegner, was diesen Test jetzt im engeren Sinne angeht. Insgesamt aber gab es am Ende, nach meinem Eindruck jedenfalls, eine Tendenz, diesen Test als Kassenleistung zu befürworten, aber eben nicht für alle. War das auch dein Fazit heute nach dieser Debatte?
Ja, tatsächlich. Und ich fand das eine gute und interessante Debatte. Und ich hätte wirklich gerne öfter solche Debatten, weil sie es geschafft hat, die ganzen Problemlagen dieser Frage wirklich offen zu legen und anzusprechen, eben von der konkreten Einschränkung der Untersuchungen bei Risikogefährdeten, bei den weitergehenden Fragen, wie halten wir es mit Gentests insgesamt und auch bei der Frage, wie gehen wir mit behinderten oder eingeschränkten Menschen um, wollen wir die in Zukunft nicht mehr zulassen. All diese Fragen wurden angesprochen. Und wenn man sich mal die Geschichte anschaut, wieso es überhaupt zu dieser Debatte kam, dann hat das ja auch seine Berechtigung. Normalerweise entscheidet so ja, was der gemeinsame Bundesausschuss, der ist für all die Fragen der medizinischen Zulassung zuständig. Also wenn es um die Frage geht, ob eine Leistung von den Krankenkassen bezahlt werden soll oder nicht, das ist ja die Kernfrage, um die es geht. Aber in dieser Frage hat sich dieser gemeinsame Bundesausschuss, in dem ja die Spitzenverbände der Krankenkassen, die Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung sitzen, das nicht zugetraut, weil es tatsächlich um weiterreichende Fragen geht, nämlich die, was lassen wir alles an pränataler Diagnostik zu, weil da eben in Zukunft eine ganze Menge auf uns zukommen wird an noch mehr Testmöglichkeiten, die bislang noch in der Erprobungsphase sind. Und deshalb wollte der gemeinsame Bundesausschuss eine Entscheidung des Bundestags haben nach dem Motto, das ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine ethische Frage und wir möchten gerne, dass der Bundestag darüber debattiert und für uns eine Grundsatzentscheidung trifft. Und die ist ja heute nur andiskutiert, noch nicht getroffen worden.
Genau, eine Entscheidung wurde nicht getroffen. Die Diskussion zirkelte sozusagen im engeren Sinne um diese Frage, soll der Test eine Kassenleistung werden? Der Test, den es inzwischen seit Jahren gibt, den man aber privat bezahlen musste bisher. Und im weiteren Sinne ging es dann um das Zusammenleben in der Gesellschaft mit Menschen mit Behinderungen. Wenn wir jetzt über den Test im engeren Sinne diskutieren, was war denn das entscheidende Argument oder was waren die entscheidenden Argumente der Befürworter, dass dieser Test Kassenleistung werden soll?
Ja, das war tatsächlich durchgängig zu hören, dass es den Test ja eigentlich schon seit dem Jahr 2012 auf dem Markt gibt. Den kann jeder in Anspruch nehmen. Allerdings, der muss privat finanziert werden. Das ist eine sogenannte IGEL-Leistung, wie das so schön umschrieben heißt. Also eine Zusatzleistung, für die auch gesetzlich Versicherte privat in die Tasche greifen müssen, um das zu finanzieren. Und dieser Test, das weiß man mittlerweile auch, ist aber eigentlich von dem Erkenntnisgewinn her viel besser als die bisherige Fruchtwasseruntersuchung. Zum einen gibt es weniger Gefahren für Mutter und Kind, weil bei der Fruchtwasseruntersuchung besteht immer das Risiko einer möglichen Fehlgeburt und dann auch Schäden für die Mutter. Und zum anderen ist er viel aussagekräftiger in den Ergebnissen. Also wenn dort ein positives Ergebnis kommt, also der tatsächliche Verdacht auf das Down-Syndrom, dann kann man auch tatsächlich davon ausgehen, dass das der Fall ist, was bei der Fruchtwasseruntersuchung so jedenfalls nicht stimmt. Da ist es nämlich in vielen Fällen nicht das tatsächliche Ergebnis oder der Treffer liegt daneben. Das heißt, medizinisch betrachtet ist die Trefferquote ungleich höher und deshalb gab es tatsächlich im Bundestag viele Befürworter und eine für mich sehr eindrückliche Stimme in diesem Zusammenhang war tatsächlich die FDP-Abgeordnete Katrin Hellwig-Bahr. Die ist zum zweiten Mal schwanger und erzählte hier coram publicum, also vor den Bundestagsabgeordneten, die Geschichte ihrer persönlichen Konfliktlage, die sie schon beim ersten Kind hatte.
Ich erwarte mein zweites Kind. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Mit 13 Jahren erklärte mir mein Arzt, Sie wissen ja, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen werden. Wenn Sie überhaupt schwanger werden, werden Sie sicher Fehlgeburten erleiden. Ich hatte das Glück, einen vollkommen gesunden Jungen zur Welt bringen zu dürfen. Aber vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich in der Schwangerschaft immer wieder große Ängste hatte. Wir haben uns entschieden, die pränataldiagnostischen Angebote der Inanspruchnahme nicht mit einem Risiko für mich oder mein Kind einhergeht, in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich im Fall des Vorliegens etwa eines Down-Syndroms hätte abtreiben wollen, sondern weil Untersuchungsergebnisse den werdenden Eltern Sicherheit bieten oder ermöglichen, sich auf Kommendes einzustellen, vorauszuplanen.
Und das fand ich tatsächlich die entscheidenden Fragen bei dieser Auseinandersetzung, weil natürlich alle Mütter ab 35 heute mit der Frage konfrontiert werden, machen Sie eine Nackenfaltenuntersuchung als ersten Indizien oder machen Sie im Fall des Falles eine Fruchtwasserpunktion, um eben herauszufinden, ob die Gefahr eines Down-Syndroms besteht. Und wenn es dann tatsächlich Methoden gäbe, die das einfacher, leichter und ungefährlicher bewerkstelligen können, dann kann man das ja als medizinischen Fortschritt verstehen. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage, die du angesprochen hast, was kommt dann noch alles an Gentests auf uns zu?
Und da können wir gleich auch noch drüber reden. Ich würde noch mal bei diesem Punkt bleiben, weil ich fand so interessant, die FDP-Abgeordnete hat ja geschildert, dass sie sich in jedem Fall für das Kind entschieden hätte und nicht an einen Abbruch gedacht hätte. Aber das Argument der Kritiker ist doch zentral, dass dann noch mehr als ohnehin schon Kinder, die ein Down-Syndrom haben, dass sich die Eltern von solchen Kindern dann für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Und die große Sorge ist, werden wir irgendwann eine Gesellschaft werden, in der es Druck auf die Eltern gibt, dass ein Kind mit Behinderung doch nun nicht mehr quasi sein müsse, dass man das vermeiden kann. Kam das heute in der Debatte auch zu Wort, dieser Standpunkt?
Ja, natürlich. Und es gab auch zum Beispiel den Verweis auf Island, wo das offenbar schon der Fall ist, dass offenbar durch diese neuen Tests tatsächlich weniger Kinder mit Down-Syndrom zur Welt gebracht werden. Aber jetzt drehen wir den Spieß mal um. Bleibt es bei dem bisherigen Verfahren und der sogenannten Fruchtwasseruntersuchung, da ist die Ungenauigkeit letztlich viel größer und führt im Verhältnis eigentlich zu mehr Abtreibungen, weil man annimmt, dass es sich um ein behindertes Kind handeln könnte, dass es am Ende tatsächlich nicht wäre oder tatsächlich nicht ist. Also insofern ist die medizinische Präzision da eigentlich ein Stück weit zu bevorzugen und dürfte eigentlich auch dazu führen, dass es letztlich zu weniger Abtreibungen kommt. Die persönliche Konfliktlage aber, die Frau Helling-Paar beschrieben hat, die muss ja jedes Elternpaar für sich austragen. Und diese Frage wird natürlich je nach Herkunft, gesellschaftlichem Status, je nach Debattenbereitschaft überall neu gestellt werden müssen und wird sich immer wieder stellen und werden auch alle Eltern nur für sich jeweils ausmachen können.
Dann lass uns über das reden, was du schon angedeutet hast. Auch im Bundestag ist klar geworden heute, das wird erst der Anfang sein, weil ganz viele weitere Tests in Vorbereitung sind.
Ja, ganz deutlich wird ja zum Beispiel da der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der das ja schon seit Wochen vor sich herträgt, nach dem Motto, in diesem eng begrenzten Feld und auch für risikobehaftete Mütter ab 35 Jahren sollten wir ja sagen, weil das ein medizinischer Fortschritt eindeutig bedeutet. Aber es kommen da ja noch ungleich mehr Tests auf uns zu und deshalb fordert er ja ein neues Gremium, das dieses einmal alles bewerten soll.
Wir werden sehr viele dieser Tests bekommen. Wir werden Tests auf jede fast erdenkliche genetische Erkrankung bekommen. Die sind jetzt in Vorbereitung. Dafür brauchen wir ein Gremium. Das müssen Ethiker, Wissenschaftler, Soziologen, Psychologen sein. Weil wir können uns nicht mit jedem, der Test hier ist eindeutig, bei anderen Tests habe ich eine andere Meinung. Dafür brauchen wir ein neues Verfahren und ein neues Gremium.
Und die Abgeordnete von den Linken, Katrin Vogler, setzte da sogar noch eins drauf und fordert eine Reform des Gendiagnostikgesetzes, um eben den absehbaren Wildwuchs auf dem Markt für diese Gentests zu beschränken, die ja künftig möglicherweise auch kleinste Abweichungen erkennen und offenlegen können.
Ich frage Sie, wozu soll es eigentlich gut sein, wenn Eltern schon während der Schwangerschaft Kenntnis von einer genetischen Veranlagung erhalten, die das Kind nur wenig oder überhaupt nicht beeinträchtigen wird? Und was hat das bitte mit dem Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen zu tun, die hier Diagnosen finanzieren sollen, denen keinerlei ursächliche Therapie folgen kann, weil es die schlicht nicht gibt? Und weil das Ganze ja hochprofitabel ist, werden etliche weitere Tests in den nächsten Jahren auf den Markt drängen, sofern wir nicht jetzt regulieren. Und auch diese werden bei den werdenden Eltern aggressiv beworben mit dem Versprechen einer Sicherheit, denn für Medizinprodukte gibt es kein gesetzliches Werbeverbot.
Und da blieb mir die Debatte leider, Jasper, auch ein Stück weit offen. Das wurde zwar alles angesprochen, aber wie man mit diesen grundsätzlichen Fragen und der Zukunftsentwicklung umgehen will, darauf gab es heute noch keine Antworten, außer jetzt diesen beiden Forderungen. Also da wird die Debatte in jedem Fall weitergeführt werden müssen, weil der Markt sich offenbar relativ schnell entwickelt.
Und im Vergleich dazu geht es ja wirklich nur um eine kleine Frage bei diesem Test. Wann muss der Bundestag da absehbar dann konkret entscheiden, was er erlauben will und was nicht?
Nun, der gemeinsame Bundesausschuss wollte das im Herbst diesen Jahres entscheiden, sodass eigentlich vernünftigerweise eine Entscheidung über diesen Trisomie 21-Test im Frühjahr bzw. bis zur Sommerpause angemessen wäre, damit dann der gemeinsame Bundesausschuss eine klare Empfehlung des Bundestags hätte. Alle weiteren Fragen, da wird es tatsächlich nochmal grundsätzliche Debatten auch im Bundestag geben werden müssen, wie man sich da aufstellen will über die Zukunft der Gentests in diesem Land.
Ein ungewohntes Bild. So müde wirkte die Kanzlerin auf den Aufnahmen aus Brüssel, dass ihr fast die Augen zuzufallen schienen, als sie in der Nacht erklärte, wie sich die EU und Theresa May einmal mehr zusammengerauft haben. Ein Chaos-Brexit morgen ist abgewendet. Stattdessen gibt es eine Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung. Neuer Stichtag, 31. Oktober. Ausgerechnet also Halloween. In der Wahl zwischen Pest und Cholera ist es wohl ein klassischer Kompromiss. Großbritanniens Premierministerin wollte eigentlich den 30. Juni, EU-Ratspräsident Donald Tusk ein Jahr und dann ist halt irgendetwas in der Mitte herausgekommen. Und jetzt? Darüber kann ich mit meinem Kollegen Burkhard Birke in London sprechen. Burkhard, du verfolgst ja gerade das, was sich im Unterhaus tut. Da läuft wieder die nächsten Beratungen, läuft die nächste Debatte. Zeichnet sich denn irgendwie ab, ob der Mittelweg den Briten in dieser verfahrenen Lage jetzt irgendwie weiterhilft?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Es ist der Schlagabtausch, den wir jetzt schon seit Tagen oder Wochen mitbekommen. Das heißt, auf der einen Seite Theresa May, die ihren Deal, ihr Abkommen als das einzig wahre verkauft nach wie vor und die aber jetzt sagt, dass man auf beiden Seiten natürlich, seitdem sie auch mit Labour, mit der Opposition spricht, Kompromisse machen muss. Auf der anderen Seite Labour-Führer Jeremy Corbyn, der heute der Premierminister wieder mal das völlige diplomatische Versagen vorwarf in der ganzen Geschichte und auch ihrerseits nun Kompromisse eingefordert hat. Das heißt, heute Nachmittag finden ja auch noch mal Verhandlungen statt zwischen Labour und der Regierung. Und die ganz große Frage ist, wird es irgendwo da Bewegung geben? Denn beide Seiten müssen sich bewegen, wenn man hier einen Ausweg aus dieser Krise finden möchte.
Also Jeremy Corbyn und Theresa May behaken sich im Unterhaus und verabreden sich dann gleichzeitig für eine weitere Runde an Verhandlungen. Kann denn da irgendetwas herauskommen, was aus der Sackgasse führt?
Das ist die große Frage. Wir hatten ja schon verschiedene Abstimmungen, wo eine Zollunion in greifbarer Nähe war. Und eine Zollunion wäre ja etwas, womit Labour sehr gut leben könnte und was auch das Problem des sogenannten Backstops lösen würde, nämlich Backstop. Das heißt, dass eben Nordirland keine Grenze zur Republik Irland aufbauen darf, die dann irgendwie durch Zoll Erhebung oder Grenzkontrollen entstünde. Das könnte man unter anderem mit einer Zollunion gut umgehen. Aber für diese Zollunion gibt es heftigsten Widerstand von den Brexiteers, also von den Anhängern eines Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union, also von den eigenen Parteigenossen wird hier Theresa May hart angegangen, weil man glaubt, mit einer Zollunion würde man sich die Chance kaputt machen, Freihandelsabkommen mit anderen Ländern nach eigenen Regeln aufzustellen. So sei man eben an die Regeln der EU gebunden, wenn man in der Zollunion wäre. Und das wäre das Korsett, was man ja gerade mit dem Ausstieg aus der EU ablegen wollte.
Heißt das denn nach allem, was du jetzt bisher gesagt hast, dass eigentlich mit mehr Zeit, die jetzt gewonnen ist, eigentlich nichts besser ist als vorher?
In der Tat, eigentlich ist nichts gewonnen. Man will jetzt versuchen, die Parlamentspause über Ostern zum Nachdenken zu benutzen. Aber das Dilemma besteht aus zwei großen Hürden. Einerseits hat natürlich Theresa May den Widerstand in den eigenen Reihen irgendwie zu überwinden, um ihre sogenannten roten Linien auch zu überschreiten. Denn sie muss einen Kompromiss machen, aber die Kompromissbereitschaft fordert sie auch von Labour. Labour hat natürlich das große Problem, man will einen softeren, einen weicheren Brexit haben. Aber man will natürlich auch, dass das, was man mit der Regierung vereinbart, in Zukunft Gültigkeit behält. Denn eins steht ja noch. Theresa May hat ja gesagt, wenn sie ihren Deal durchbekommt, die erste Phase des Brexit, dann würde sie durchaus zurücktreten wollen. Und wenn dann ein Hardliner an die Macht käme, dann will man bei Labour sicher sein, dass die Tories, die Regierung, dann immer noch zu ihrem Wort steht.
Also da sorgen sich die Abgeordneten in der Labour-Partei, dass quasi ein harter Brexiteer an der Spitze der Regierung dann die Verhandlungsergebnisse zunichte macht. Was ist denn mit dem zweiten Referendum, über das ja auch weiter gesprochen wird? Gibt es überhaupt eine Mehrheit, eine Chance dafür, dass es eine solche zweite Abstimmung geben wird?
Nicht in der aktuellen Konstellation in Westminster, also im House of Parliaments, im Parlament. Nein, das geht wahrscheinlich wohl im Endeffekt doch dann nur, wenn man Neuwahlen abhält, wenn Theresa May also zurücktritt, oder indem man nun, wenn man sich wirklich gar nicht einigen kann, dass das Unterhaus dann beschließt, dass man dem Volk noch einmal das Votum gibt. Aber ich glaube, dass dieser Weg eigentlich nur über Neuwahlen und den Rücktritt von Theresa May zustande käme. Also hier ist im Moment wirklich alles offen. Wobei Jeremy Corbyn auch gesagt hat, dass wenn man sich nicht einigen könnte mit der Regierung, dass für Labour alle Optionen auf dem Tisch blieben, eben auch ein zweites Referendum. Frau May will ihren Deal unbedingt noch einmal präsentieren, das hat sie heute im Unterhaus auch deutlich gemacht. Sollte es aber nicht zu einer Mehrheit kommen und sie schon dreimal mit dem Deal gescheitert, dann möchte sie verschiedene Alternativen, die sich aus den Gesprächen mit Labour ergeben, dem Parlament zur Abstimmung vorlegen, um zu sehen, wo es eine Mehrheit geben könnte.
Und auch das ist ja schon einige Male geschehen und dann auch immer gescheitert. Also muss man unterm Strich irgendwie sagen, das war von Seiten der EU jetzt ein schlauer Winkelzug. Wir als EU, wir als Europa können uns jetzt endlich mal um andere wichtige Fragen kümmern und laden alles in London ab, dass die sich irgendwie einigen und wann immer die zu Potte kommen, spätestens am 31. Oktober, dann verlässt Großbritannien die EU und sonst bleibt Großbritannien eben Verlängerung nach Verlängerung weiter Mitglied.
In der Tat, aber auch hier gibt es natürlich Bedenken auf beiden Seiten, denn es gibt auch hier Hardliner, die sagen, ja, dann werden wir richtig auf den Putz hauen und in der EU auch boykottieren und torpedieren. Denn eines ist auch klar, jetzt muss Großbritannien die Vorbereitungen treffen für die Europawahl. Theresa May hat nochmal gesagt, dass sie eigentlich hofft, dass das Parlament sich eben vorher auf eine Lösung verständigt oder eine Lösung findet. vor dem 23. Mai, denn das ist der Stichtag für die Europawahl. Ansonsten muss hier in Großbritannien noch einmal das Kontingent an Europaparlamentariern bestimmt werden. Und das war natürlich etwas, was alle vermeiden wollten. So sieht es aber aus, dass man an diesem Kelch nicht vorüberkommt.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem 11. April 2019. Ich bin Jasper Barenberg. Bis bald. Tschüss.